Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Buen Bambino, eurem Podcast rund ums Thema Pilger mit Baby. Wir sind
Jessie
und André. Und heute wollen wir so ein bisschen an unsere letzte Folge anknüpfen zum Thema Herausforderung. Aber heute geht es mehr um die geistige Herausforderung.
Und ja, alles, was euch seelisch und geistig beschäftigt oder mental.
Okay, let's go.
Ja, also beim letzten Mal haben wir ja ganz viel über die körperlichen Herausforderungen und Leiden und Gebrechen gesprochen. Und heute haben wir uns gedacht, okay, es gibt noch so viele weitere, nämlich die deinen Kopf betreffen. Und was sind Herausforderungen auf dem Jakobsweg, die einen seelisch oder geistig betreffen? Was hast du da?
Ich fange mit was Positivem an. Ich fand dann doch den Moment, wo wir eingelaufen sind, doch irgendwie bewegend. Also ich könnte nicht sagen, dass die Jakobswege, die wir danach gelaufen sind, nochmal so emotional waren als der erste. Also das war auf jeden Fall, also wenn man es nicht erwartet, ne, wenn man einfach so, ja, okay, gehen wir mal ein bisschen wandern. Und dann macht das doch irgendwas mit dir, ne? Und dann kommst du da an und denkst dir so, wow, okay, krass.
Jetzt haben wir das Ende quasi schon fast vorgegriffen mit dem Einlauf. Ich glaube, das ist auch wirklich das Krasseste, wenn man den allerersten Camino läuft. Das kann ich jetzt so für mich auch bestätigen, dass das erste Mal, wo ich in Santiago eingelaufen bin, das ist so ein ganz besonderes Ding irgendwie. Ja, aber vielleicht war es auch das, was du noch so im Hinterstübchen hattest, was du vorhast, was dir das so besonders gemacht hat, weiß ich nicht. Oder was dich noch so ein bisschen mitbewegt hat.
Jetzt redest du in Rätseln.
Du weißt ganz genau, was ich meine.
Wenn du auf unsere Verlobung ansprichst, ja, vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, ich kann das doch ganz gut trennen. Also das war natürlich auch ein schöner Moment, aber das Einlaufen so als Finale für Pilgern, für den Camino, war schon eine Hausnummer.
Und was war, also du hast gesagt eingangs, dass es was Positives für dich war. War da auch so ein bisschen Wehmut mit dabei oder wie hat sich das angefühlt?
Naja, es ist halt ein Ziel, was man erreicht hat, ne? Und, ich meine, wenn man sowas vorher noch nie gemacht hat und wirklich da so ein bisschen naiv, so wie ich, rangeht und sagt, okay, so gucken wir mal, was passiert, dann finde ich das schon was. Also klar, positiv, aber ist schon was Besonderes.
Also nix. Du hast jetzt nicht irgendwie was, nicht irgendwie traurig, dass die Pilgerreise vorbei ist.
Ah, natürlich. Aber das bin ich eigentlich immer.
Ja?
Auf jedem Camino.
Hm. Okay. Ja, also mir geht's immer in Santiago so, dass ich, wenn ich den ganzen Weg eigentlich schon so halb verflucht habe, ich laufe hier nie wieder. Ich habe so die Nase voll. Ich habe keine Lust mehr, dass ich dann in Santiago denke, oh, naja, vielleicht doch. Oder ziemlich sicher doch schon irgendwie die nächsten Strecken irgendwie im Kopf planen oder keine Ahnung. Also ja, ich glaube, das ist einfach auch so die Magie des Weges, die einen da so mitreißt.
Ja, kann man so sagen.
Genau, und weil man sich auch so ein bisschen an diese Einfachheit, finde ich, auch gewöhnt hat, ne? An diese Routine, jeden Tag laufen. Klar, das ist nicht immer die gleiche Strecke, du hast schon auch Abwechslung und das macht dann Spaß, aber dieses Laufen, Sachen packen, Sachen auspacken, erstmal abends, dann morgens wieder Sachen einpacken, wieder loslaufen und so. Das ist ja irgendwie eine total schöne, angenehme Routine, die einen so richtig aus seinem eigenen Alltag eigentlich so rauskatapultiert.
Ja,
und auch das Wesentliche so beschränkt, ne?
Das ist ein guter Punkt, weil so im Alltag, ne, unsere Routine, unser Alltag besteht halt aus so vielen Dingen, ja. Unsere Tage sind so vollgepackt und dann kommt man auf den Camino und der Tagesablauf ist halt wirklich sehr simpel. Und das ist unglaublich befreiend, finde ich.
Ja, aber was ich dann immer so total, oder was für mich dann meistens daran auch so eine Herausforderung ist, dann von Santiago aus wieder so in den alten Alltag irgendwie zurückzukommen und zu versuchen, das, was man vom Camino mitgenommen hat, so diese Einfachheit und auch diese Entschleunigung irgendwie in den eigenen Alltag wieder reinzubringen oder zu integrieren und sich immer wieder daran zu erinnern, Pausen zu machen und zu entschleunigen. Und das fällt mir wirklich langfristig echt schwer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum ich dann doch immer wieder auf den Camino zurück will, weil ich weiß, da kriege ich so das, was ich brauche, irgendwie diese Ruhe. Und ja, ich brauche eigentlich nur einen Flug buchen und dann habe ich so
ungefähr. Man wird süchtig nach dieser Entschleunigung.
Ja, total. Genau. Ja, was gibt es denn noch so für Herausforderungen, die den Kopf betreffen? Eigentlich alles, was so Ängste, so Urängste auslöst. Keine Herberge finden, nichts zu essen zu finden. Ja, irgendwie loszulaufen und vielleicht einen Hungerast zu erleiden und zu merken, boah, ich muss jetzt eigentlich nur noch einen Kilometer und eigentlich kann ich gar nicht mehr, weil ich irgendwie so ausgelaugt bin. Ne? Also es sind ja eigentlich schon so Ängste, die durch unsere Grundbedürfnisse, wenn die nicht erfüllt werden, irgendwie ausgelöst werden.
Aber hast du das? Hast du diese Gefühle?
Ich hatte nie in meinem Leben, ungelogen, einen Hungerast, außer einmal auf dem Camino tatsächlich. Und das war total komisch, weil ich gedacht habe, was ist denn das? Also das fühlt sich halt nicht an wie Hunger, sondern das fühlt sich irgendwie an wie, ich brauch ein Energie. Also du hast, der Magen knurrt nicht oder so, aber dein Körper verlangt nach, gib mir Stoff, sonst laufe ich nicht mehr. Und das war wirklich ungelogen. Ich glaube, das waren nur noch 500 Meter bis zur Herberge, weil ich irgendwie morgens ohne Frühstück, glaube ich, schon die ersten 18 Kilometer so geschrubbt bin. Dann war ich irgendwo richtig gut Mittagessen, so lange, habe da auch Pause gemacht. Und dann war ich nur noch ein paar Kilometer unterwegs und dann wirklich auf den letzten 500 Metern musste ich anhalten, ohne Spaß, Rucksack absetzen, mir die Banane rausholen. Ich hätte diese 500 Meter, glaube ich, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich genauso lange gebraucht wie für die 18 Kilometer, weil das so komisch war, ohne Spaß. Und normalerweise bin ich ja auch so ein, wenn ich joggen gehe, ja auch mal auf einen nüchternen Magen, immer morgens, ne, vorm Frühstück und so. Aber da hatte ich das erste Mal. Da hat mein Körper so gesagt, ne, entweder gibst du mir jetzt Kalorien oder jetzt hier. Und das hat schon so ein gewisses Ding ausgelöst in dem Moment, wo ich dachte, oh Gott, habe ich noch was im Rucksack? Ach ja, ich müsste noch eine Banane haben. Aber dieser kurze Moment, wo ich gedacht habe, was machst du jetzt, wenn du nichts mehr im Rucksack hast?
Verrückt, habe ich noch nie erlebt.
Sei froh. Aber das war so ein Ding und das ist, glaube ich, auch generell so ein Ding, wenn man irgendwie läuft und läuft und läuft und denkt, ach, irgendwann kommt doch eine Herberge oder irgendwann wird schon ein Restaurant kommen auf dem Weg und man läuft und läuft und merkt dann irgendwann, nee, da kommt nichts und du hast noch nichts mehr im Rucksack. Also ich glaube, das könnte manchmal echt fatal sein und vor allem mit Kindern. Also wenn Jakob Hunger hat, dann muss auch halt sofort, ja, muss auch sofort irgendwie was da sein. Ne? Dann ist der auch komplett leer an Kalorien und er braucht auf jeden Fall Kalorien. Eine andere Herausforderung für mich ist es, eine Unterkunft zu finden, beziehungsweise das war immer irgendwas, was mir so im Hinterkopf ziemlich stark geschwört ist. Nicht mal so sehr, das nichts zu essen irgendwie zu haben, da war ich irgendwie sicherer oder habe ich mich immer sicherer gefühlt, aber Unterkunft. Und da habe ich immer gedacht, was mache ich, wenn da jetzt irgendwo voll ist und ich nicht mehr weiterlaufen kann, zum Beispiel, weil ich eigentlich schon völlig fertig bin, ne? Und ich in irgendeiner Stadt bin, die komplett dicht ist, was ja eigentlich auch nicht funktioniert. Irgendwo wirst du schon was finden, aber ja, was macht man da? Also für mich alleine konnte ich damit relativ gut noch umgehen, aber wo wir mit Jakob aufgebrochen sind, habe ich mir dann schon so Gedanken gemacht. Also da war dieses Sicherheitsgefühl oder dieser Sicherheitsgedanke ziemlich
stark
ausgeprägt.
Ja, weiß ich, was du meinst.
Ich habe das gebraucht.
Ja. Also jetzt beim letzten Camino mit Jakob stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da hätte ich ohne Vorbuchung, wäre mir unwohl gewesen. Na, heute denke ich da auch ein bisschen anders drüber, aber damals war das auf jeden Fall auch mein Wunsch. Und die Caminos davor, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich wirklich zu naiv. Aber also mir geht es da überhaupt nicht so. Also ich bin eigentlich immer relativ zuversichtlich, dass wir eine Unterkunft finden. Wir hatten es einmal, ne? Wir sind gerade vorbei auf dem Portugies gestartet, eine relativ lange Etappe sogar. Und dann kommen wir an der Herberge an und der meinte, nee, im Umkreis von x Kilometer ist bereits alles voll, ihr müsst richtig weit laufen noch.
Darauf zieht der Punkt von mir nämlich auch irgendwie ab, weil wir sind die erste lange Etappe gelaufen, haben nichts gefunden und am nächsten Tag bist du in der Mittagspause richtig durchgedreht, hast mich als derjenige, der ja sonst sich immer treiben lässt und es wird schon alles klappen, mich dann in die Spur geschickt, ich durfte überall anrufen, jeder Herberge für die Etappe, die wir vorhatten zu laufen. Und dann hat es nicht geklappt. Dann haben die mich alle am Telefon und gesagt, sie sind voll, sind voll, sind voll.
An dem Abend?
Nee, am nächsten Tag. Es war dann schon Echt? Der nächste Tag, genau. Das war das, der Tag davor, der hat dich so fertig gemacht.
Na, das war die lange
mental,
Etappe.
Ja, das war, wo du gedacht hast, ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sind wir hier auf dem Portugies unterwegs, der eigentlich auch gut frequentiert ist seitens Herberg. Und jetzt kriegen wir hier nicht mal was zum Schlafen, so ungefähr.
Ja, aber das war die große Ausnahme. Das war wirklich das einzige Mal, dass wir...
Danach warst du dann auch easier wieder.
Ja, bestimmt.
Wir hatten dann am zweiten Tag so eine kurze Etappe. Ich glaube, das waren bloß nicht mal 15 Kilometer, glaube ich. Und da waren wir in der staatlichen Herberge und waren so früh da. Und alle Anrufe hätte ich mir eigentlich sparen können, weil wir waren die Ersten so ungefähr. Dann
kannst du war das da oben auf dem Berg?
Bei Wolfgang, nee, in Ratsch. Bei Wolfgang in der deutschen Herberge. War die deutsch? Weiß ich gar nicht. Da haben auf jeden Fall viele deutsche Pilger, Wanderhospitaleros. Gleich vorne. Bin reingekommen, ist so ein schmales Dorf. Kannst du dich nicht mehr erinnern?
Nee.
Da, wo wir saßen und schon überlegt haben, ob wir zurückfliegen müssen, weil wir nicht wussten, ob unsere Katzen versorgt werden. Das könntest du vielleicht noch wissen.
Ach du Scheiße.
Der mit dem schönen Garten hinten und alles, das war ja cool.
Ja, ich weiß, von welchem Ereignis du sprichst, aber ja, ich habe die Herberge nicht mehr vor Augen.
Und davor bist du so freigedreht und hast gesagt, ey, wir rufen jetzt hier jede verdammte Herberge an, ich will da hin, wir brauchen einen sicheren Platz. Und ich so, jetzt chill mal, das war nur die große Etappe gestern. Ich glaube, jetzt wird es ruhiger. Ja, du glaubst. Ja. Da war Stress, auf jeden Fall. Da war ich komischerweise entspannter. Da weiß ich nicht, was da bei dir sich gelöst hat irgendwie.
Die Etappe...
Wahrscheinlich, ne?
Also die war mir wirklich zwangsläufig zu lang. Also das war das erste Stück, das allererste Stück und dann gleich so eine Monster-Etappe, das war mir zu viel, da war ich noch nicht drin.
Aber es war ja der nächste Tag.
Achso, nee, aber der Auslöser dafür war die erste Etappe.
Oh, deine Füße. Du konntest nicht mehr laufen. Das letzte Kilometer nach Via Duconde die ganze Zeit irgendwie gesungen.
Okay, und jetzt schweifen wir ab.
Okay, wir fangen uns wieder.
Ja, okay, aber okay, um das abzuschließen. Außer diesem wirklich einen Moment, also hatte ich eigentlich nie irgendwelche Sorgen. So, also für diese Grundbedürfnisse nenne ich es mal. Ich habe mir eigentlich immer das Vertrauen gehabt, dass man irgendwo unterkommt.
Das andere wäre ja auch, ne, weil wir vorhin Essen erwähnt haben, auch Trinken. So gerade auf trockene, lange Strecken, wo du vielleicht mal nichts bekommst. Wir hatten einen, da warst du aber noch nicht mit dabei. Die Meseta ist so ein Teil. Da bist du noch nicht mitgelaufen.
Glaub ich gerne.
Und da steht dann auch so mit großer Achtung in Pilgerführer, bitte sorgt hier vor, die nächsten 15 Kilometer gibt es nichts oder 12. Und ich habe das immer sehr ernst genommen und dann meistens lieber noch einen Sack mehr eingesteckt an Trinken für solche Momente. Aber eine Freundin von mir, die denn davor gelaufen ist, die hat gesagt, oh, da hatte ich nur noch eine kleine Flasche mit dabei und die war so schnell leer. Und dann hat sie zum Glück eine Mitpilgerin getroffen und die haben sich dann eine noch geteilt. So, aber die wäre echt gestrandet, so ungefähr.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass... vermutlich auf dem ersten Camino, vielleicht auf dem Portugies, sind wir ein, zwei Mal in die Situation gekommen, dass das Trinken Gefahr lief.
Jetzt auf dem Franzis oder auf dem Portugies?
Das weiß ich nicht mehr.
Echt?
Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall ein, zwei Mal hatte zumindest ich die Situation, dass ich kaum noch was hatte.
Echt?
Aber ich meine, auf dem Franzis oder auch auf dem Portugies ist das nicht so das Problem. Also da findest du ja relativ viel.
Ja, ein weiterer Punkt wäre auch, dass wenn man zum Beispiel verletzt ist oder sich nicht gut fühlt oder krank wird, dass man so in das Gefühl kommt, die Reise komplett abbrechen zu müssen.
Oh ja.
Das hatten wir ja beide eigentlich. Du hattest es auch einen kurzen Moment, als du deine Knieverletzung hattest. Ich hatte das auch in dem Moment, als ich die hatte. Aber ja, also das ist auf jeden Fall auch so ein existenzielles Ding, wo man sich dann Gedanken macht, ey, wie geht es dann irgendwie damit weiter, wie kommt man von hier weg? Das geht zwar dann meistens irgendwie, aber...
Ja, schon alleine sich mit dem Gedanken rumschlagen zu müssen, ne? So, oh Mist, was mache ich jetzt? So irgendwie, schaffe ich das irgendwie oder muss ich nach Hause? Das ist schon hart genug, aber wenn man dann wirklich den Entschluss fassen muss, ich glaube, das ist bitter.
Das ist, oh Gott, ich glaube, ich würde alleine, weil ich keinen Bock auf dieses Gefühl habe, diesen Entschluss zu fassen, würde ich ihn wahrscheinlich nie fassen.
Okay.
Würde dann wahrscheinlich einfach denken, okay, dann warte ich jetzt hier 3 Tage und dann versuche ich es weiter oder sowas.
Also eine längere Pause machen.
Ja, die meisten Herbergen behalten dich ja, wenn du krank bist oder verletzt bist, auch da. Das heißt, du musst gar nicht dann weiter in eine andere Herberge, ne? Sonst ist ja das Ziel schon, die Herberge zu wechseln oder du solltest oder in der Regel ist es so, weil wenn du verletzt bist, dann behalten sie dich meistens auch noch länger da.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Diskussion mit dem, oder Diskussion ist es ja nicht, aber Gespräch mit dem einen Hospitalero, als es darum ging, ob wir beide noch einen Tag dort bleiben, da meinte er, naja, schwierig, ja, wenn es unbedingt sein muss. Also der war auf jeden Fall auch so drauf, dass halt, ne, also schon so, ja, eine Nacht geht schon, ne, dass man am zweiten Tag dort bleibt.
Ja.
Aber danach
wollen sie einen schon langsam. Wollen,
ja, hätten sie es gerne, dass man doch wechselt wenigstens.
Wo war denn das?
Das war...
War das Via Franca gewesen, wo du vorgefahren bist?
Ja, Via Franca.
Wo du dann die Treppen auch oder den Weg auch runter, rückwärts runtergelaufen bist.
Ah ja, guter Punkt. Hier noch ein kleiner Insider-Tipp. Wenn ihr Knieprobleme habt und euch ein Abstieg schwer fällt, ja, also... Sei es jetzt irgendwie, ihr seid noch unterwegs oder eine Treppe irgendwo, ja, und ihr merkt so, Mist, geht nicht. Geht rückwärts. Es sieht albern aus, klingt albern, aber es ist im Grunde wie ein Aufstieg für die Knie.
Ja, es ist auf jeden Fall angenehmer.
Ja, und so bin ich eine relativ lange Seitenstraße, die so um die Ecke ging, noch rückwärts auf der Straße runter, weil ich wäre da nie, vorwärts wäre ich nie runtergekommen.
Ja. Ja, auch so ein bisschen anknüpfend an unsere Folge, an unser Reisetagebuch. Da ist ja eine sehr emotionale Rede von André zu hören, wo wir uns die Frage stellen, haben wir jetzt unserem Sohn so viel zugemutet mit dem Jakobsweg? Ne? Das ist natürlich auch eine mentale Herausforderung für Eltern, die auf dem Weg unterwegs sind mit einem kleinen Kind oder mit mehreren kleinen Kindern. Sich immer mal wieder zu reflektieren und mal auch das Kind ein bisschen besser zu beobachten, als man es sonst schon tut. Zu schauen, laufen wir jetzt hier gerade noch in die richtige Richtung, sprichwörtlich. Ne? Also machen wir jetzt das, was Schön dem gesagt. Kind auch irgendwie gut tut, oder machen wir jetzt irgendwas gegen der Natur des Kindes gerade, oder wie, an welcher Stellschraube können wir irgendwie drehen, mehr Pausen einzulegen, mehr Spielplatzbesuche einzulegen, mal einen Pausentag einzulegen, wenn man
sehr den, wichtig. Ne,
genau, also dass auch die Kinder mal nochmal zur Entschleunigung auch angeregt werden. Also das könnte, das
ja, ist auf jeden zum, Fall auch. Zum, auch zum Kind sein. Ne?
Ja, so. Total, ja. Und eben eigentlich auch euch was Gutes zu tun. Ne? Also als Eltern ist man ja generell immer sehr mental belastet, weil man denkt und man muss irgendwie alles richtig machen und man versucht irgendwie dem Kind so viel zu bieten, wie es irgendwie geht, dass man dann einfach auch nochmal sich ja, entschleunigt oder sich auch nochmal anschaut und überlegt, wie kann ich die mentale Last davon auch ein bisschen runternehmen.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch was Schönes, ne? Wenn man sich so die Auszeit nimmt und mal irgendwie so wirklich irgendwie Eltern ist mit seinem Kind und einfach sieht so, okay, sie sind da, sie fühlen sich wohl, sie spielen vielleicht gerade irgendwas. Ja, und da mal kurz die Pilgerbrille abnehmen und die Elternseinbrille auf und dann auch einfach den Moment genießen.
Ja. Was ich mir aber auch schwer vorstellen kann, weil gerade wir beide waren ja ohne Kind schon so Kilometerschrubber. Ne? Mhm. Also wir sind ja schon immer relativ gut abgezogen und waren auch immer hinterher und immer schnell unterwegs und keine Ahnung, wenig Pausen gemacht, weil wir gemerkt haben, oh, dann sind wir richtig eingeschlafen von den Knochen her, wir laufen jetzt einfach gleich weiter, so ungefähr.
Mhm.
Und das kann dich ja mental auch rausreißen, wenn du denn das erste Mal mit einem Kind unterwegs bist, was eigentlich deinen Tagesablauf komplett crasht. So deine ganze Pilgervorstellung, die du von vorher irgendwie hattest.
Okay, das setzt voraus, dass man vorher schon mal einen Camino gelaufen ist.
Ja.
Ja, ein weiterer Punkt wäre emotionale Krise. Ja, also es ist ja auch absolut im Bereich des Möglichen, dass man während seines Weges aus irgendwelchen Gründen, sei es vielleicht hat man ein Thema mitgebracht auf den Camino und hat sich da jetzt irgendwie so reingefühlt und hatte irgendeine Erkenntnis oder vielleicht wurde man auch einfach übermannt. dass man einfach eine Krise kriegt, ne? Und irgendwie so absolut nicht mehr kann.
Ja, du hast es gerade so schön Sinneskrise genannt und das trifft für mich irgendwie so total, ne? Also in der Regel hat man ja immer irgendein Thema, was man mitnimmt und auch, also das schließt nicht aus, wenn man mit Kindern auf dem Weg ist, finde ich. Wir sind auch mit unseren Themen losgestartet. Ja, und man hängt dann schon mal durch so ein paar Stunden und fragt sich so, für was mache ich das jetzt hier eigentlich? Also wo, warum laufe ich hier? Warum mache ich das? Warum tue ich mir die ganzen Strapazen an? Dieses ganze Sicherheitsding, ne? Ihr kennt ja wahrscheinlich schon ein paar Folgen zuvor, wo ich so sage, ey, ich will hier auf dem Camino, um mich zu entschleunigen. Und ich habe das Gefühl, eigentlich nehme ich jeglichen Sicherheitsgedanken irgendwie für die Familie mit und buche vor und mache dies und mache jenes. Warum tue ich mir das an? Und da habe ich mir auch so Gedanken gemacht, okay, was ist das eigentlich, was mich immer wieder auf den Camino zieht, ne? Und das ist, kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen und beschreiben, aber es ist, ich finde, jeder, der dieses Buch von Habe Kerkeling kennt, wo er das auch beschreibt, mit diesem Gedicht an einer Hauswand, ne? Mit, ich glaube, so sinngemäß hieß es da auch, wegen der schönen Landschaften und so weiter und so fort. Nein, ich laufe, weil ich gerufen wurde. So, ne? Und genau das trifft mich voll. Also für mich total voll.
Interessant.
Zu dieses, das hatte ich bei meinem ersten Camino noch nicht, aber danach würde ich sagen, dass ich immer so nach einem bestimmten Abstand oder in einer bestimmten Phase gemerkt habe, so jetzt wird es mal wieder Zeit. Es wird mal wieder Zeit, dahin zu fahren.
Okay,
ne?
Das kenne ich auch.
Und wie du mich ja auch kennst, zu jedem Camino habe ich irgendwie währenddessen gesagt, ey, ich mache das nie wieder. Und dann aber eben doch.
Das eine oder andere Mal.
Es zieht mich eigentlich doch immer irgendwie magisch an. Und ja, diese Sinneskrisen gehören für mich da eigentlich auch mit dazu, weil das ist, glaube ich, einfach das Ergebnis vom Leerlaufen.
Ja, irgendwas macht das immer mit einem, ne?
Dieses Meditative, mit sich selber beschäftigen, macht das, das löst es einfach aus, ne? Ja. Oder was ist es bei dir?
Der Zauber des Caminos. Ja, bei mir ist es recht ähnlich. Also mich dürstet es auch irgendwann einfach wieder. Also wir haben uns so auf ein Jahr eingependelt. Wir versuchen einmal pro Jahr wenigstens irgendwie da zu sein. Das ist okay für mich. So, nach einem Jahr merke ich so, boah, wird Zeit. Und dann dauert es in der Regel auch nicht lange, bis wir uns einig sind, okay, jetzt. Ne, oder dann.
Also während Corona habe ich es total gemerkt.
Ja.
Da sind wir gar nicht gefahren.
Nee.
Und da habe ich es total gemerkt, dass mir das fehlt. Richtig einen Rappel gekriegt.
Ja, so eine Sinneskrise, ne, kann ja auch auslösen, dass man sich so einfach mal anzieht, ne? Also, was haben wir uns manchmal auch in den Haaren auf dem Kamin?
Total. Ich glaube, es gehört auch so ein bisschen dazu, wenn man dann aus dem Alltag dahin kommt und plötzlich 24/7 aufeinander hockt und dann auch noch andere Leute irgendwie mit dabei sind. Na, es ist schon was anderes, ne? Als wenn jeder noch so seiner Arbeit nachgeht und keine Ahnung. Und wenn dann noch ein kleines Kind mit dabei ist, was so deine volle Aufmerksamkeit fordert,
eine Schippe Komplexität oben drauf,
dann ist für dich als Paar ja auch weniger Zeit als vorher. Und das ist dann auch schon noch eine Umstellung. Mhm. Ne? Und ich glaube, da muss man sich dann auch wieder ein bisschen zusammenruckeln in dem Moment dann so mit, ah, okay, wie läuft das jetzt hier mit einem Kind? Wer kümmert sich hier um was? Also auch so ein bisschen Aufgabenteilung.
Ja, man muss so seine Baseline wiederfinden.
Genau. Das kommt dann, ich finde, das kommt immer schön raus beim Camino, auch wenn es in dem Moment natürlich echt nervig ist und man sich denkt so, boah, ich breche jetzt hier ab, wirklich. Ich fahre nach Hause, mach, was du willst.
Ihn an die Wand.
Aber es gehört halt irgendwie dazu.
Naja, gerne auch ohne.
Naja, Streit gehört dazu.
Ja, man streitet ja auch mal. Ah, ich habe auch noch ein Thema. Tatsächlich eine Welt, die mir völlig verschlossen geblieben ist, nämlich wie oder was macht der Camino eigentlich mit religiösen Menschen? Also Leute, die wirklich aus religiösen Gründen pilgern und ja, da so ihre Station machen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Einblick. Ne? Also wenn ihr uns dazu einen Kommentar vielleicht auf Insta dalassen wollt, dann wäre ich sehr interessiert daran. Oder wenn ihr Bock habt, mal mit uns darüber zu quatschen, meldet euch doch mal.
Das finde ich auch cool.
Ich habe wirklich nur Einblick, ne? Also ich stelle mir das schön vor, natürlich, ja, irgendwie. Aber so richtig eine Vorstellung habe ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Wir haben da nicht so den Einblick, ne, in die Religion oder in das Katholische. sind ja hauptsächlich Katholiken wahrscheinlich unterwegs dann, wenn sie aus religiösen Gründen kommen.
Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel. Auf unserem ersten Camino haben wir einen Japaner kennengelernt. Einen sehr alten Japaner, der war bestimmt schon in die 70.
Ach mehr, der war glaube ich schon über 80, haben die auch gesagt.
Ja, okay,
Und der war
gut,
dann
sagen
schon zum
wir.
achten Mal dort.
Ja, da wollte ich drauf hinaus. Und der war wirklich, ich glaube, schon
Ja.
sehr gläubig.
Ja.
Der hat wirklich an jeder kleinen Kapelle angehalten und ja, also erstaunliche Leistung, also wirklich beeindruckend.
Konnte nur leider kein Englisch.
Nee,
Wir
leider
konnten uns
nicht.
leider nicht mit ihm unterhalten.
Nee.
Aber ich fand das schon auch magisch, ne? Also ich kann mir schon auch vorstellen, für mich als nicht religiöse Person, wenn ich da auf dem Weg bin, wie mich das mitnimmt,
Also
ne? Und
wir
mitreißt.
sind Fan von Kirchen und so
Total, ich
Kapellen,
liebe
ja.
das Gemäuer, ich gucke mir das gerne
Ja.
architektonisch an und keine Ahnung, also
Ja.
das
Und
liebe ich
bei den
total.
Spaniern ist es ja nicht nur in der Regel nicht nur eine Kirche oder eine Kapelle, die irgendwo rumsteht, sondern da sind ja auch gleich so die Friedhöfe mit angeschlossen, ne? Und
Die
die haben
sind auch
ja,
cool.
die machen sehr viel so mit Urnenwänden und ganze Sargwände, ne? Also die verbuddeln ja eigentlich eher weniger, soweit ich das mitbekommen habe, sondern die zementieren ihre Särge ein. Also ne, sprichwörtlich nicht. Und es sieht schon cool
Das
aus.
sieht richtig cool
Ja, und
aus.
hat was Magisches,
Das
ja,
war
so wie
da
du
so das,
gesagt hast.
ja, das war das Erste, was mir so aufgefallen ist, als auf meinem allerersten Camino, dass ich die richtig toll fand. Genau. Aber auch diese Ruhe, ne, die diese Kirchen und kapellen einfach ausstrahlen, wenn man reinkommt, ne, alle sind ruhig und das ist
Ja.
so gediegen und das tut einen richtig gut. Also es nimmt einen so richtig mit, diese Atmosphäre. Was macht man denn, wenn das Kind krank wird?
Ja.
Das würde bei mir auf jeden Fall eine mentale Krise auslösen.
Na, die hatten wir ja quasi schon
Die hatten wir vor Abflug.
genau an Tag 0 sozusagen.
Wir wussten echt nicht, was wir machen
Nee.
sollen, für was wir uns entscheiden sollen. Irgendwie haben wir gedacht, eigentlich wäre es cool, wir machen es.
Naja, erstmal haben wir gesagt, boah, so Mist, wir fliehen
Wir
nicht.
fliegen nicht, wir versuchen zu verschieben, war unsere Idee. Dann
Ja.
hatte ich versucht zu verschieben, haben die gesagt, machen wir nicht, es kostet 400 € neu.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, ne.
Ja, das wollten wir dann auch irgendwie nicht, ne?
Und dann haben wir uns irgendwie doch entschieden, nach langem Abwägen und Überlegen, was wir da mit Jakob jetzt antun oder auch nicht antun. Und dachten eigentlich, okay, wenn es gar nicht geht, wir fahren ja oder wir fliegen ja über Madrid, dann bleiben wir halt in Madrid.
Ja, das war der
Das
Notfallplan.
war der Notfallplan. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, wenn man als Eltern mit Kindern lospilgert, dass man eben immer einen Plan B in der Tasche hat und sich auch, bevor man startet, sowas auch mal nicht ausmalt, aber sowas mal zumindest mal durchdenkt
Durchspricht.
und durchspricht, dass dieser Notfallplan dann eben nicht mehr so sich so nach einem Notfallplan anfühlt, sondern eher nach wirklich, okay, das ist eine gute Alternative
Ja,
dazu.
man hat das Ruder noch in der Hand.
Genau, und es fühlt sich auch noch mal nach ein bisschen Pilgern oder sowas an.
Ja. Da habe ich noch einen Praxistipp. Also aus meiner Erfahrung ist Spanien relativ gut besetzt mit deutschsprachigen Ärzten. Also wenn ihr das Bedürfnis habt, irgendwie, ihr braucht einen deutschen Arzt, findet sich in jeder Stadt irgendwie wenigstens einer.
Echt?
Ja, also nicht, dass ich bisher einen gebraucht hätte in der Vergangenheit, aber irgendwie, wenn man, warum auch immer, mal drüber spricht und dann doch mal guckt. Wir haben vor Abflug auch geschaut, ist in Madrid ein Arzt, ja, ein Englisch sprechender wäre auch okay gewesen. Da hat es uns irgendwie interessiert und wir haben nachgeschaut und natürlich gibt es da
Deutsche
auch
Ärzte.
deutsche Ärzte, ja. Und ja, das kann vielleicht auch nochmal diese Ängste vielleicht reduzieren.
Ja.
Ja, dann haben wir es, oder? Sind wir durch?
Yes.
Okay. Dann, liebe Leute, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Buen
Buen Bambino.
Bambino. Ciao, macht's gut.
Buen Camino.